2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Donnerstag, den 7. November 2024. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor der Partie des FC St. Pauli am kommenden Samstag. Dabei empfängt der Tabellen-15., das sind wir, den Tabellen-1. FC Bayern München. Darüber wollen wir heute sprechen, was uns da am Samstag erwartet und was bei den Münchnern sonst noch so los ist. Ich bin Yannick und darf wieder eine neue Stimme begrüßen. Von Mia San Roth ist der Andreas dabei. Moin.
Moin, grüß dich. Hier ist Andreas, genau, wie du schon gesagt hast, von Mia San Roth. Und ich bedanke mich erstmal für die Einladung und freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Danke.
Sehr gerne. Ja, du weißt schon von deinem Kollegen Georg, der hier bei uns in der Saisonvorschau dabei war, die kann ich auch gerne nochmal verlinken. Da schauen wir so ein bisschen auf den Verein noch mehr im Detail. Heute soll es eher ins Sportliche gehen.
Richtig.
Genau, und da ist es bei uns üblich, dass man sich kurz vorstellt. Namen haben wir schon gesagt, wer bist du sonst so, was machst du sonst in deinem Leben und ja, warum spreche ich mit dir heute schon mit dem FC Bayern München?
Genau, also ich, wie gesagt, ich bin Andreas, bin bei Mir San Roth mit in der Redaktion. Wir sind ein kleines Team von Leuten, die sich um den FC Bayern bemüht. Wir machen Artikel zu den Amateuren, zu den Frauen, aber natürlich auch zu den Profis und versuchen dabei, ja, sag ich mal, jenseits des Boulevards aktiv zu sein und uns da nicht von einer reißerischen Headline zur nächsten durchzuarbeiten, sondern versuchen das seriös zu machen mit einem gewissen Anspruch auch an die Qualität. Und zum FC Bayern kam ich als Kind. Ich bin tatsächlich in München aufgewachsen, lebe aber mittlerweile in Hamburg schon über 20 Jahre und habe insofern auch eine gewisse Nähe zu euch, zum FC St. Pauli. War da, glaube ich, in den letzten Jahren wahrscheinlich häufiger am Millern-Tor als in München im Stadion, oder ist definitiv so. Genau, bin als Kind, wie gesagt, einmal beim Training gewesen vom FC Bayern. Da waren noch Spieler wie Paul Breitner oder Klaus Augenthaler aktiv. Und alle, die jetzt die Namen kennen, die wissen, dass ich nicht mehr 20 bin. Aber ich hoffe, innerlich bin ich noch 20.
Genau. Das ist doch ganz schön, wenn man sich da das innere Kind bewahrt hat und ein bisschen auch so die Zeit, in der man dann Fan geworden ist.
Richtig.
Genau, seit 20 Jahren bist du in Hamburg. Man hört aber auf jeden Fall raus, wenn ich das sagen darf, dass du aus der Region dort oder aus München selbst kommst. Dann könnten wir ja eigentlich, wenn du magst, schon direkt ins Thema einsteigen. Und ja, so ähnlich wie unser Trainer das heute auf der Pressekonferenz das FC St. Pauli gesagt hat, wollen wir nicht ganz so weit in die Vergangenheit abschweifen. Wie gesagt, dafür kann man auch gerne die Saisonvorschau noch nachhören, wo wir auf die letzte Begegnung 2011 zurückblicken. Und ich kann auch gerne den Artikel von Mike verlinken bei uns im Blog, der sich so die gesamte Geschichte so schon von Anbeginn, also noch vor Bundesliga-Zeiten, anschaut, wie oft man sich da mit dem FC Bayern über den Weg gelaufen ist. Wer da ganz tief in die Historie eintauchen möchte, kann sich da sicherlich auch noch belesen. Wir kümmern uns hier und jetzt eher um die Gegenwart und springen zumindest zurück in den Sommer. Es war ja zum Ende der letzten Saison ein bisschen so eine kleine Posse, nenne ich es mal, um die Trainersuche des FC Bayern. Da hatte man gesagt, man macht nicht mehr mit Tuchel weiter, ging auf die Suche. Dann wollte aber irgendwie keiner, hat man gesagt, Thomas, möchtest du nicht doch wieder? Der hatte dann aber auch keine Lust mehr und am Ende ist es Vincent Kompany geworden.
Richtig.
Der vorher beim FC Burnley war, 2 Jahre lang und den unser Trainer Alexander Blessin noch aus Zeiten kennt, wo er davor nämlich 3 Jahre lang Trainer vom RSC Anderlecht war. Nimm uns mal mit, wie hast du damals diese Suche mitverfolgt und empfunden und wie zufrieden bist du mit der Entscheidung letztendlich?
Ja, es war eine wilde Zeit auf jeden Fall, in der man gar nicht genau wusste, was vor sich geht, wer mit wem spricht. Waren ja auch die wildesten Namen so in der Verlosung. Oliver Glasner war ja auch nochmal im Gespräch, wenn ich mich richtig entsinne. Ralf Rangnick war im Gespräch, ja, ging wild hin und her und Max Eberl hat sich da nicht in die Karten schauen lassen. Und am Ende war es noch Kompany geworden. Und was ich bis jetzt sagen kann, finde ich eigentlich, dass er den Job sehr, sehr gut macht. Ich schätze vor allem sein Auftreten. Er hat eine sehr, sehr, sehr ruhige Art. Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger Thomas Tuchel, der auch mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Trainer ist, den ich auch immer für seine Ehrlichkeit geschätzt habe, macht Kompany aber eine Sache nicht, die Tuchel gemacht hat. Er stellt nicht seine Spieler bloß vor Sky-Mikrofon und bleibt da sehr neutral und lässt sich da auch zu keinen riskanten Statements hinreißen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr sympathisch. Und die Arbeit, die er macht, oder das Spiel, was er versucht, dem FC Bayern beizubringen, wird, glaube ich, auch immer besser. Und das funktioniert in der Bundesliga sehr, sehr gut, denke ich. Das hat im Pokal jetzt funktioniert, in der Champions League gestern Abend dann auch. Wenngleich man auch sagen muss, der hat erst angefangen vor ein paar Monaten. Und deswegen hoffe ich und wünsche ich mir, dass der Offizielle vom FC Bayern ihm die nötige Zeit gibt, dass das, was er da versucht gerade zu pflanzen, dass das auch aufgehen kann, diese Saat. Ja,
ist halt immer die Frage, gerade bei so Vereinen wie dem FC Bayern, wie viel Zeit man Trainern dann wirklich gibt. Klar. Ist auf jeden Fall ja schon ein kleines Wagnis gewesen. Ich meine, Burnley kennt man zwar vom Namen, aber ist jetzt auch nicht der große Top-Player in den europäischen Ligen, sage ich mal.
Richtig.
Anderlecht erst recht nicht.
Ja.
Von daher war das ja schon ein kleines Wagnis. Aber ich würde dir recht geben, was ich so bisher von ihm mitbekommen habe, er ist auf jeden Fall relativ cool immer, relativ gelassen, ja. und lässt sich da wenig in die Karten schauen.
Genau, ich glaube, man hat sich da wirklich bei, hieß es ja auch in der Presse, ich glaube, es ist auch keine Überraschung, dass man sich mit Pep Guardiola ausgetauscht hat, zu ihm da das Gespräch gesucht hat. Karl-Heinz Rummenigge hat das ja geäußert. Ich glaube schon, dass das auch dazu oder ein Teil der Entscheidung war. Das war mit Sicherheit ein Risiko, aber man hat, glaube ich, auch ein bisschen neidisch auf Leverkusen geschaut in der letzten Saison, die ja mit Alonso auch einen super Trainer haben, und da gesehen, okay, dass das offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert hat, und hat dann den Mut gehabt, das durchzuziehen. Andererseits, vielleicht war auch kein anderer tatsächlich da. Das weiß man ja am Ende nie so genau. Und wenn es dann funktioniert, kann man sich im Nachhinein immer eine schöne Story hier hinbauen. Ich bin aber mit der Entscheidung bis jetzt sehr, sehr zufrieden.
Ja, der Erfolg geht ihm ja auf jeden Fall bisher recht, zumindest was die Liga angeht. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass er auch noch sein relativ junges Alter dazu, also er ist das gleiche Baujahr wie ich, 1986.
Wahnsinn, ne?
Also ist jetzt gerade erst dieses Jahr 38 geworden.
Ja.
Also auch das sicherlich, dass das junge Alter da auch nochmal ein zusätzliches Risiko vielleicht. Okay, dann schauen wir doch mal, was im Sommer noch so auf dem Platz quasi passiert ist, was da an Transfers kam und ging. Ihr habt über 140 Millionen Euro in die Hand genommen, um neue Spieler zu kaufen. Etwas über 70 Millionen, 74, irgendwas sind wieder reingespielt. Also auf jeden Fall ein Defizit, was die Transfers angeht. Das wird aber gerade einen FC Bayern so mal so gar nicht jucken, wenn man nämlich einfach mal 53 Millionen Euro in die Hand nimmt, um Michael Olise zu kaufen, und 51 Millionen werden kolportiert für Joao Palhinha. Die Frage, auf die ich hinaus will, ist genau, wie würdest du die Transferpolitik im Sommer beurteilen?
Ja, also Ito ist ja auch noch dazugekommen, der leider verletzt ist, jetzt glaube ich erneut eine Verletzung hat. Den habe ich noch nicht bei Bayern spielen sehen. Wäre, glaube ich, ist mit Sicherheit auch eine gute Verpflichtung. Und Stanisic ist ja aus Leverkusen zurückgekommen, auch der verletzt, hat auch noch nicht gespielt. Aber die beiden, auf die du die du angesprochen hast, klar, sehr, sehr, sehr teuer. Bei Olise bin ich eigentlich überzeugt davon, dass er das definitiv wert ist und eine gute Entwicklung machen wird. Jetzt in den letzten Spielen hat meiner Meinung nach ein bisschen die Präzision gefehlt, aber man konnte auf jeden Fall sehen, dass das so, hat ja ein bisschen fast so an Arjen Robben erinnert, von mit dem linken Fuß auf der rechten Seite nach innen zu ziehen, hat einen super starken Schuss, kann Freistöße großartig ausführen, und hat auch in der englischen Liga, glaube ich, schon ganz, ganz gute Spiele gemacht. Bei Palhinha kam es ja dazu, dass er am Anfang der Saison überhaupt nicht zum Einsatz kam und das schon zu einem Rumoren geführt hat bei Medien, Fans. Allerdings hat da das Mittelfeld mit Kimmich und Pavlovic, dem Eigengewächs, einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und eigentlich nur durch die Verletzung von Pavlovic ist jetzt Palhinha in den letzten Spielen reingekommen und hat eigentlich das gezeigt, was er für das, was er geholt wurde. Er ist ja eigentlich so ein Tuchel-Relikt noch, ne? Diese berühmte Holding Six, um die es immer ging im Jahr davor, von der Thomas Tuchel die ganze Zeit geredet hat, die aber jetzt so gar nicht in das taktische, oder nicht gar nicht, ist vielleicht übertrieben, aber weniger in das taktische Konzept von Kompany reinpasst. Ich finde aber gestern zum Beispiel gegen Benfica hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und viele Grätschen erzielt, viele Rückeroberungen. Er ist halt nicht der Mann wie Alexander Pavlovic, der für mich fast schon in so eine, ist jetzt auch fast übertrieben, aber in so eine Toni Kroos-Richtung geht. Er hat einen super Überblick, kann den Ball super behandeln, kann mit Kimmich zusammen das Spiel sehr, sehr gut eröffnen. Das ist bei Palhinha nicht so und das wird wahrscheinlich auch nicht so. Aber ja, deswegen muss er das noch beweisen und muss es vielleicht auch noch in großen Spielen zeigen. Die kommen aber, ja, gerade Ende November geht es dann gegen Dortmund, PSG und Leverkusen im DFB-Pokal. Und ja, ich glaube, da wird er das dann noch zeigen können, was er drauf hat. Aber es sind natürlich Riesentransfersummen, über die man da spricht. Und wie gesagt, bei Palinha muss man wahrscheinlich noch ein bisschen gucken. Aber ich denke, beides gute Transfers. Und die anderen beiden, die ich erwähnt habe, werden wir hoffentlich dann im Lauf der Saison auch noch sehen.
Ja, danke für die Einschätzung erstmal soweit. Ich habe bei Ito auf jeden Fall so gedacht, das ist wieder dieser klassische Bayern-Move so ein bisschen gewesen. Ah, die Konkurrenz ist besser als wir, also kaufen wir ihnen mal gute Spieler weg. Das war so ein bisschen mein Gedanke von außen. Ja, muss man auch erstmal leisten können, 50 Millionen in die Hand zu nehmen für einen Spieler, von dem man erst erwartet, dass er irgendwann auch hilfreich wird. Das muss man sich sicherlich auch erlauben können. Das wäre die Zugangsseite sozusagen. Man kann vielleicht noch dazu sagen, neben dem Innenverteidiger Ito ist auch noch Eric Dier gekommen. Und das wäre vielleicht so eine Frage, die schon so ein bisschen ins Sportliche reingeht, auch auf dem Platz. Dein Kollege Georg hat ja im Sommer gesagt, er sieht das als Baustelle, diese ständigen Wechsel in jedem Sommer in der Innenverteidigung, auch mit großen Geldsummen, mit denen da hantiert wird. Matthijs de Ligt ist für 45 Millionen kolportiert zu Manchester United gegangen. Ja, wie beurteilst du diese ständigen Wechsel gerade auf so einer schwierigen Position?
Es ging ja bei diesen oder geht bei diesen oder wird bei diesen Wechseln auch darum gehen, die Gehaltsstruktur innerhalb des Kaders ein bisschen anzupassen, weil da teilweise wohl sehr hohe Summen gezahlt werden. Ich kenne die Verträge natürlich alle nicht, aber kann auch nur das wiedergeben, was man so hört oder was man auch liest in der Zeitung. Und ich glaube, die Umstrukturierung ist ein Ergebnis davon, dass man einfach versucht, generell das ein wenig ausgeglichener zu gestalten oder wirklich diese hohen über 10 Millionen Jahresgehälter zu reduzieren. Und im Abwehrbereich hat man eigentlich zwei sehr gute Leute mit Upamecano und Min-jae Kim, die ihre Unsicherheiten hatten, keine Frage, aber die beide auch definitiv eine große Klasse haben. Und beide sind auch definitiv besser geworden. Auch hier, jetzt klar, das Beispiel von gestern vom Spiel, da hat Min-jae Kim mit Sicherheit eines seiner besten Spiele für die Bayern gemacht. Da hat man mal gesehen, was er kann, wie er Bälle rückerobert, wie stark er im Kopfball ist, zweikampfstark, hat so an seine Neapel-Zeiten erinnert oder daran, warum man ihn eigentlich geholt hat. Der zweite ist Upamecano, der leider immer wieder fast leichtsinnig dann wirkt, aber eigentlich halte ich ihn auch für einen ganz, ganz großartigen Innenverteidiger. Danach wird es dann halt dünn, weil Eric Dier ist wahrscheinlich nicht der Innenverteidiger, auf den man in Zukunft setzen wird. Der Vertrag läuft auch aus in 2025 und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das an der Stelle weitergeht. Ich hoffe, dass die beiden fit bleiben. Ansonsten hast du recht, ne? Ist das nach wie vor eine Baustelle, die auch noch nicht bearbeitet ist. Und dadurch, dass Ito und Stanisic ausgefallen sind, hat man auf der Position Schwierigkeiten. Und Upamecano war ja zeitweise verletzt, kam dann zu dem Unionsspiel wieder rein. Dier hat gegen Mainz, glaube ich, im Pokal gespielt. Und dann hat man schon gesehen, das ist auch ein Unterschied. Und der reicht auf dem ganz hohen Niveau. Ist der einfach nicht. Ich mag ihn als Typen und finde, er hat auch seine Qualitäten, aber richtige Weltklasse würde ich jetzt nicht sagen, dass Eric Dier hat. Insofern ist das garantiert was, woran der FC Bayern auch noch in Zukunft arbeiten muss.
Okay, es bleibt also eine Baustelle, die Innenverteidigung. Total. Und das, was im Sommer passiert ist, was ich jetzt mal so zusammen hat, mit dem Gehaltsgefüge zu tun, punktuell verstärkt oder eben Spieler abgegeben, die man aber teilweise auch gar nicht behalten möchte. Das war ja auch irgendwie im Sommer von Georg, da wurde ja angesprochen, dass man ja so die Altgedienten, nenne ich sie mal, und das despektierlich zu meinen, wie ein Manuel Neuer, wie ein Thomas Müller, dass die eher so langsam, du hast das Wort Umbruch ja auch schon in den Mund genommen heute, dass das so auch damit zu tun hat.
Ja, genau. Also da muss man ja gucken, wie das geht. Also da laufen sechs Verträge aus. Manuel Neuer, Sven Ulreich, dann Thomas Müller, wo man gar nicht weiß, ob die überhaupt weitermachen. Dann Kimmich natürlich auch, wenn gleich da, glaube ich, die Tendenz hingeht, dass es weitergeht. Dyer läuft aus, Leroy Sané und Davis auch noch auf der linken Seite. Also da ist Handlungsbedarf definitiv. Und ja, man hat das auch ein bisschen verpasst, definitiv. Jetzt im Spiel gegen Union kam Asnou rein. Habt ihr vielleicht auch schon gehört als Talent. War tatsächlich auch bei Barcelona in der Jugend, ist 18 Jahre jung und kann auch linker Verteidiger spielen, das, was Davis macht, und hat in der marokkanischen Nationalmannschaft sogar schon debütiert, ganz gut. Das ist so ein Beispiel, wo wir als Mirsan Roth oder, glaube ich, auch die Fans sagen, ja, das ist was uns sehr gut gefällt. Da kommt der Nachwuchs mit rein, da geht man mal ein bisschen ins Risiko und leitet möglicherweise so eine Wende ein. Und letztes Jahr war ganz klar Pavlovic für uns so ein Spieler, der da toll reingekommen ist. Er hat nicht alle Spiele gemacht, war da zwischenzeitlich auch immer wieder verletzt. Aber solche Beispiele gibt's halt nicht immer. Aber das ist das, was wir uns wünschen würden, dass sowas besser funktioniert. Auch aus der Akademie heraus zum Beispiel Leute nach oben zu holen. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema, wo man länger drüber reden könnte.
Ich würde heute Abend vielleicht den Rahmen sprengen und wir schauen mal, wie sich der Umbruch da so weiter gestaltet. Dann kann man auf jeden Fall festhalten, das, was jetzt letztendlich im Kader ist, hat einen Wert von einer bekannten Seite im Internet, die man für sowas zur Rate ziehen kann, ohne das genau natürlich auf die Zahlen genau zu nehmen. Aber da werden rund 940 Millionen Euro Marktwert, also ja, kolportiert schon kratzend an der Milliarde. Zum Vergleich, das ist der 23-fache Marktwert im Vergleich zum FC St. Pauli. Und allein Spieler wie ein Serge Gnabry haben alleine den Marktwert, den der FC St. Pauli hat, von Jamal Musiala gar nicht zu reden. Der ist das Dreifache des ganz gesamten FC St. Pauli wert, wenn man diesen Zahlen einigermaßen Glauben schenkt. Aber als grobe Orientierung reicht das auf jeden Fall. Ja, das ist die Frage, welchen Anspruch hat man mit diesem Kader deiner Meinung nach und wie hat man den bisher erfüllt? Die einzigen beiden Niederlagen, so viel kann man jetzt vorweggreifen, resultieren ja aus internationalen Wettbewerb oder aus dem internationalen Wettbewerb. Bisher ist man national ungeschlagen, musste nur gegen Frankfurt und Stuttgart Punkte liegen lassen.
Gegen Leverkusen, gegen Stuttgart hat man gewonnen, aber wahrscheinlich versprechen.
Ach, entschuldige, ja klar.
Kein Problem, alles gut. In der Bundesliga, hast du ja auch schon erwähnt, sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, da ist man sehr dominant, hat sehr viel Ballbesitz und schlägt Stuttgart 4-0, Bochum 5-0, Mainz 4-0, Union Berlin 3-0. Das funktioniert, wenngleich man auch sagen muss, teilweise in diesen Spielen gab es so relativ früh auch so den berühmten Dosenöffner, gerade jetzt im letzten Spiel gegen Union, hat Union einfach sehr ungeschickt nach 14 Minuten einen Elfmeter verursacht. Und wenn das dann mal 1-0 steht, dann wird vieles leichter, ja, für die Bayern. Und das war auch gegen Stuttgart mit einem frühen Tor so. Also das hat auch ein bisschen mit reingespielt. Nichtsdestotrotz spielerisch überzeugt das. Und aber ich glaube, daran wird der Erfolg nicht gemessen werden. Der wird daran gemessen werden, schafft man es vielleicht im DFB-Pokal wieder mal Richtung Berlin zu kommen. Das wird jetzt aber auch schwer. Gegen Bayer Leverkusen zu Hause ist wahrscheinlich, schwerer wäre nur noch dort zu spielen, würde ich sagen. In der Champions League, da hat man Gott sei Dank gestern Abend gewonnen und dank des neuen Formats muss man jetzt richtig rechnen, wie viele Siege brauche ich, um überhaupt mich direkt qualifizieren zu können oder in das Playoff zu gehen, ohne jetzt das Format auch noch zu diskutieren, was da jetzt aufgebaut wurde mit zwei Spielen mehr in der Vorrunde, ob das Sinn macht oder nicht, aber ja, und da steht halt dieses große Finale im Hintergrund, das Finale der Horn, wie man so schön sagt, also das Spiel zu Hause, das Finale 2025 findet in der Allianz Arena statt, wo man natürlich gerne dabei wäre, aber das kann natürlich auch einen gewissen Druck erzeugen, dass man da unbedingt hin muss und der Weg dahin ist lang, ne? Also das hat man jetzt gesehen mit den zwei Niederlagen. In diesen Spielen muss man noch zeigen, dass der Ansatz, den Kompany gewählt hat, funktioniert. Ich bin aber überzeugt davon, dass das passieren kann und dass er dazu in der Lage ist. Kamen dann auch teilweise individuelle Fehler dazu. Gerade bei dem 1-0 in Birmingham ist Manuel Neuer meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, relativ weit vorm Tor und Kim macht dann auch noch einen Fehler. Also Das sind aber Dinge, die auszumerzen sind. Nichtsdestotrotz wird an dem Weitergehen in der Champions League vieles abhängen in der Beurteilung von Kompany. Und auch in dieser entscheidenden Woche, die ich schon kurz erwähnt habe, Anfang Dezember bzw. Ende November, Anfang Dezember, wo es zu Hause gegen Paris geht in der Champions League, dann nach Dortmund, die ja auch wieder so ein bisschen in die Spur gekommen sind, und dann zu Hause gegen Leverkusen im Pokal. Und dann kann man sagen, okay, wo stehen wir vielleicht? Aber wir alle kennen den FC Bayern, selbst dann wird es bunt weitergehen, und dann sitzt ein Herr am Tegernsee und kommentiert irgendwas, und dann brennt die Hütte ganz schnell wieder. Aber gut, wir schauen mal, wie diese sportliche Entwicklung da weitergeht.
Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kervida noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke, Genieße Kervida 6er. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, genau, also ich hatte ja gesagt, die beiden einzigen Niederlagen resultieren aus der Champions League, und da ist vielleicht nochmal, wir hatten ja auch gerade die Innenverteidigung oder allgemein die Defensive kurz angesprochen, als es um die Transfers ging. Ein 4-1 aus Sicht von des FC Barcelona ist sicherlich zumindest für Außenstehende dann schon in der Höhe überraschend gewesen. Was ja. War das individuelle Fehler, wie du gerade schon angesprochen hast, oder woran lag das da, dass man da so schon relativ deutlich verloren hat?
Ja, es hat ja relativ früh ein Tor gegeben von Lewandowski, gleich in der ersten Spielminute, wo man dann nochmal zum Ausgleich kam, und dann hat Rafinha einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Beide Abwehrreihen haben sehr hoch und risikoreich verteidigt, also das ist bei beiden auch keine Überraschung. Die Spanier konnten das einfach sehr, sehr gut ausnutzen, und ja, ich möchte gar nicht so lange über dieses Spiel reden, weil es doch sehr, sehr enttäuschend war. Und ich glaube, in Halbzeit 1 sah es schon noch so aus, als ob man da hätte mithalten können. Aber ich denke, die haben da zwar wirklich nicht aufgepasst in der Defensive und haben Rafinha spielen lassen. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann schnell 3-1 kassiert hat. Und machen wir einen Haken dran und sagen, gestern haben wir gewonnen, und weiter geht's.
Wir müssen da auch gar nicht noch weiter ins Detail gehen, aber es ist natürlich gerade für Leute, die es nicht mit dem FC Bayern halten, dann schon immer so ein bisschen ein Aufhorchen zumindest, ja, in welche Richtung, ja, das da doch immer weiter ausschlägt, ja, in Richtung Häme oder zumindest Verwunderung. Das sei ja von außen dann auch nachvollziehbar wahrscheinlich.
Ja.
Deshalb wollte ich das einmal noch mit drin haben, weil wir, wie gesagt, haben, die Defensive könnte ein, absolut, Knackpunkt sein. Genau. Wobei man in der Liga ja nur genauso viele Gegentore gefangen hat, wie der FC St. Pauli geschossen hat, nämlich gerade mal 7, richtig, und dafür 32 geschossen hat. Also zumindest da ist ja, solange man vorne mehr schießt, als der Gegner einem einschenken kann, in der Regel reicht das ja eigentlich. Und dann ist es halt auch mal nur ein 1-0 gegen Benfica. Ja. Das reicht ja dann auch.
Richtig, und ich denke, dass dieses, also man hat ja da auch nach dem Frankfurt-Spiel diskutiert, wo man 3 Tore kassiert hat, aber ich denke, dass dieses, ist meine Meinung, ich denke, dass dieses Risiko, was man durch dieses hohe Mann-gegen-Mann-Spiel eingeht, dass das ist mit einkalkuliert. Die Abwehr wurde jetzt aber in den letzten Spielen auch schon stabiler, und das ist auch schon eine Weile her, dieses, also nicht super lang, ne? Nicht letztes Jahr, aber ich sehe da schon auch eine Entwicklung, und in dem Spiel in Barcelona waren Minje Kim und Upamecano sicher nicht die stärksten Spieler, klar. Aber ich glaube, man hat da schon eine andere Stabilität mit drin. Und dass das ein gewisses Risiko beinhaltet, diese Spielweise, das ist definitiv mit einkalkuliert. Und zum Zuschauen macht es definitiv sehr großen Spaß.
Ja, schauen wir mal, wie das dann am Samstag wird. Wir bleiben aber thematisch noch in der Champions League. Da ist mir nämlich zu Ohren gekommen, wir wechseln auf die Ränge sozusagen. Ja. Und du hast den Dezember schon angesprochen, da spielt ihr unter anderem auch gegen Schachtar Donetsk, die ihre Spiele gerade in Gelsenkirchen austragen, also auf Schalke. Und da hat jetzt eure aktive Fanszene oder große Teile der aktiven Fanszene der Südkurve angekündigt, dieses Spiel nicht zu besuchen. Wie hast du das verfolgt? Da geht es um die Ticketpreise, die, genau, teilweise, ich glaube, bei über 50 Euro geht der Stehplatz los. Das ist ja schon Wahnsinn, was da veranschlagt wird.
Ich kann dir genau sagen, wie ich es verfolgt habe. Ich habe die E-Mail bekommen, weil ich auch eine Ticketanfrage gestellt hatte und habe dann die E-Mail bekommen von Bayern und sage, ja, die Preise stehen jetzt fest. Übrigens, ein Stehplatz kostet 51 Euro. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich das in unsere Mir sein Rot Slack Gruppe gepostet habe und gesagt habe, was soll das denn? Und Sitzplatz 101 Euro. Okay, und dann habe ich gesagt, ich fahre da nicht hin. Und der Protest kam dann danach tatsächlich ins Rollen, was mich gefreut hat. Und ich habe meine Bestellung tatsächlich auch storniert, weil ich mir gedacht habe, nee, das geht nicht. Ich habe jetzt aber gehört, dass es wohl Gespräche gibt zwischen UEFA, Donetsk, FC Bayern, Schalke, ob man da nicht doch nochmal an den Preisen dreht, weil, ja, 51 Euro, alles wunderbar ist, aber das ist pervers. Fällt mir leider kein anderes Wort dazu ein. Ich habe tatsächlich Donetsk hier in Hamburg letztes Jahr, haben sie ja hier gespielt, ihre Spiele, gegen Barcelona zum Beispiel. Da war ich bei allen drei Spielen und habe das auch super gerne unterstützt. Und die Hintergründe dafür sind ja klar und bekannt und finde es auch gut, dass die Spiele ausgetragen werden, dass sie die Möglichkeit haben, hier zu spielen. Aber wenn das dann dazu ausgenutzt wird, um den Menschen die Kohle aus der Tasche zu ziehen, finde ich das auch nicht gut. Ja.
Zumal man ja vielleicht abschließend dazu noch sagen muss, dass das jetzt längst nicht so ist, dass sie das bei allen Gegnern so machen, sondern es gab ja auch schon andere Partien.
Es gab schon, ja, richtig. Es gab ja auch andere Partien und es gibt auch andere Partien und da sieht es halt anders aus. Und ja, gut, das müssen sie. Es sind jetzt auch viele Bestellungen storniert worden. Mal gucken. Vielleicht kommt da auch noch Bewegung rein. Ich werde es weiter verfolgen.
Ja, ist auf jeden Fall nicht in Ordnung und eigentlich bin ich voll für diese Kampagne, die ja ihr auch oder diese Forderung, die ihr auch aus Reihen eurer aktiven Fans schon mal hattet, dieses 20er oder 20 für einen Steher als Forderung.
Richtig.
Wenn es mal ein bisschen drüber ist, ich glaube, wir haben jetzt in Dortmund auch ein bisschen mehr bezahlt, aber ja, das sollte zumindest so ungefähr die Benchmark sein, die man nicht maßgeblich überschreitet. Wo die Tickets auf jeden Fall günstiger sind, zumindest wenn man sie auf normalem Wege erworben hat, sind am Samstag am Millerntor. Ja. Also als wir Kontakt aufgenommen haben, war es für dich noch gar nicht sicher, ob du im Stadion dabei sein wirst. Das wirst du jetzt aber doch sein.
Richtig.
Und ja, man kann vielleicht, das wurde auch auf der Pressekonferenz heute nochmal gesagt, und vielleicht noch als allgemeiner Hinweis, kauft eure Tickets nur über die offiziellen Wege und über den offiziellen Zweitmarkt des Vereins. Geht nicht auf so Seiten wie Viagogo oder irgendwas oder schon gar nicht Kleinanzeigen oder irgendwas. Die Tickets laufen dann nämlich Gefahr, gesperrt zu werden. Das ist wohl auch bei einigen Karten auch passiert. Gut, wir sind am Samstag angekommen, Andreas. Wie planst du deinen Spieltag und was erwartest du dir für eine Partie am Millerntor?
Ja, ich bin hoffentlich erstmal morgens mit meinem Sohn im Stadtpark. Der will da selber ein bisschen kicken und dann stelle ich mich schon mal ein bisschen ein auf Rasengeruch und so weiter. Also hier in Hamburg, ich habe ja gesagt, ich lebe in Hamburg und werde dann irgendwann mich mit dem Fahrrad auf den Weg machen, das hoffentlich irgendwo an der Stange hinsperren können. Und dann, was erwarte ich? Ich erwarte keinen eindeutigen Bayern-Sieg, ehrlich gesagt. Also Okay. Ich glaube nicht, dass das so ein 5-0 oder sowas wird. Oh Gott, jetzt, aber mit sowas kann man sich natürlich völlig disqualifizieren als sogenannter Experte. Aber gut, ich denke, dass St. Pauli zu Hause gegen Leipzig vor allem, das Spiel habe ich auch gesehen, im Fernsehen, nicht live, aber sehr gut gespielt hat. Eigentlich hätte gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Dann hat man ja in Freiburg ein super Spiel gemacht. Das gegen Mainz war sehr, sehr unglücklich. Und auch zuletzt, klar, hat man gewonnen. Und es gab, du hast den Artikel gewähnt, eures Kollegen, über die Historie mit dem FC Bayern. Es gab immer wieder auch 0-0-Spiele, die er, glaube ich, erwähnt hat in dem Artikel. Der ist übrigens sehr lesenswert. Kann ich euch ans Herz legen. Richtig toll, was man da gelernt hat. Dass Franz Beckenbauer zum Beispiel sein erstes Spiel für Bayern gegen St. Pauli gemacht hat, wenn ich es richtig erinnere. Also sehr, sehr spannend. Nee, und ich freue mich einfach auf das Spiel und denke, dass ihr sehr gut eingestellt sein werdet. Und ja, bin gespannt, ob ihr versucht, ähnlich kompakt aufzutreten wie die letzten Gegner. Denke aber eher, dass ihr so im 3-4-3 auftretet mit schon auch einem gewissen ja, oder der Notwendigkeit auch ein bisschen nach vorne zu spielen, was für Räume möglicherweise für uns sorgen wird, aber ihr schafft es, ich bin auch ein Freund von Statistiken, schaue mir die sehr genau an, ihr schafft es halt, die Spiele sehr ins Mittelfeld zu verlagern. Und mit Irvine habt ihr da auch einen ganz großartigen Spieler stehen. Da wird sich viel entscheiden. Und das kann eine ganz enge Kiste werden, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn dann ein Tor fallen sollte für St. Pauli, was bisher noch nicht in besonders großem Maße stattgefunden hat, dann kann natürlich auch eine Euphorie entstehen. Und das wäre dann sehr gefährlich. Ja, klar, von dem, was du genannt hast, mit Marktwert, von den Statistiken her, von der individuellen Qualität her, ist Bayern der haushohe Favorit. Aber ja, man weiß, und deswegen schauen wir auch Fußball, dass man weiß vorher nicht, wie es ausgeht. Und deswegen gehen wir auch alle hin und freuen uns drauf. Ich würde die Bayern waren, klar, sie können da gewinnen, sie sind individuell besser besetzt, aber das könnte eng werden, sage ich mal.
Okay, du bist auf jeden Fall pessimistischer, als ich das vor unserem Gespräch angenommen hatte. Also nur weil es kein eindeutiger Sieg wird. Also du rechnest schon damit, dass wir drückst, das wäre unser erstes Heimspieltor in dieser Saison.
Also ich weiß.
Also, ich weiß. Wenn nicht, dann am Samstag, das würde eigentlich ganz gut passen.
Es würde passen. Jetzt, wo die Genossenschaft live geht, wie ich mitbekommen habe, wäre das doch möglich. Aber ich habe eher auf so 0-0 oder 0-1 oder sowas hingetippt. Ähnlich wie jetzt gestern. Aber ja, wie gesagt, man weiß es ja vorher nicht und deswegen gehen wir auch gerne hin.
Ja, also wahrscheinlich wird es auf jeden Fall stimmungsmäßig ein sehr gutes Spiel. Wir sind ja auch mit eurer Schickeria sehr gut befreundet und das wurde auch heute auf der PK schon angekündigt, in der Halbzeit eine gemeinsame Choreo beider Seiten geben, anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht vom 9. November. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, was da los sein wird. Ansonsten wird das sicherlich auf beiden Seiten ein Fest und ich nehme das einfach als Bonusspiel zum Genießen. Und wenn am Ende was bei runterfällt, schon ein Unentschieden wäre ein Riesenerfolg. Ja. Und ansonsten ist es ein Bonusspiel und man hat sich hoffentlich teuer verkauft.
Ja. Ja, das davon gehe ich aber aus. Also Irvine ist auch der, glaube ich, der laufstärkste Spieler der Liga. Also die werden dagegen halten und das wird brennen und das wird heiß, ja. Und deswegen, also es wird auf jeden Fall schön, da dabei zu sein. Und du hast die Fanfreundschaft schon erwähnt zwischen Schickeria und USP. Auch das finde ich cool und ja. Ist doch besser, als gegen Wolfsburg zu spielen.
Okay, wow, ich hoffe, es ist sehr viel besser, als gegen Wolfsburg zu spielen. Ja, ja. Aber ja. Gut, Andreas, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Bin auch ganz, also nicht so, also pessimistisch ist zu viel, aber ich erhoffe mir eigentlich, dass wir uns da, wie gesagt, teuer verkaufen. Das ist ein schönes Spiel, wird auch auf den Rängen. Absolut. Also man hat auch zum Beispiel beim von dir auch schon angesprochenen Spiel gegen Leipzig im Stadion war auch die Atmosphäre, dass man einfach jede Ballaktion gefeiert hat. Das kann ich mir für den Samstag ähnlich vorstellen. Also wenn dann, weiß ich nicht, Hauke Wahl, muss ja leider den Ball abnimmt, dann wird es wahrscheinlich einen Riesenjubel geben am Millerntor. Und was dann dabei rauskommt, darüber sprechen wir dann im Nachhinein. Hast du noch berühmte letzte Worte, bevor wir auf das Gespräch heute Abend den Deckel drauf machen?
Nee, ich freue mich drauf und bin einfach gespannt, wie das laufen wird und bedanke mich einfach nochmal, dass ich bei euch sein konnte.
Sehr gerne, dann macht ihr erstmal bis dahin einen schönen Abend und viel Spaß am Samstag am Millerntor.
Danke dir, euch auch, danke.
Danke, ciao.
Ciao.